Moin und willkommen zu Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Hier sind alle richtig, die sich für die Welt der Startups und Unternehmensgründung interessieren. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und allen, die das Startup-Gen in sich tragen. Wir hören ihre Geschichten, ihre Tipps und ihre Einblicke in die spannende Welt der Unternehmensgründung. Egal, ob du selbst ein Startup gegründet hast oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entwicklungen in der Unternehmerwelt bist, dieser Podcast ist für dich. Mein Name ist Lorenz und ich bin dein Host. Lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam in den Vorwärtsgang schalten. Moin zusammen und herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Eike Korsen. Eike ist Geschäftsführer der TSV Hannover Burgdorf, ein Handball-Bundesligist. Und ich glaube, am besten kannst du dich aber selber vorstellen, Eike. Erstmal herzlichen Dank und herzlich willkommen, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Du hast sicherlich viel drumherum zu tun, wirst du gleich auch berichten, was so alles los ist bei euch. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute hier bei uns sitzt, beziehungsweise wir bei dir sitzen dürfen.
Ja, hallo Lorenz, vielen Dank für euren Besuch. Nette Abwechslung dieser Tage und auch hallo an die Balb-Community. Ich bin Eike Korsen, hast du eben schon gesagt. Ich bin jetzt seit 2018 in der Rolle als Geschäftsführer bei den Recken, wie wir uns nennen. Vertreter nicht nur in der Handball-Bundesliga, auch im Europapokal, wo wir die Saison wieder einmal spielen können und tolle internationale Erfahrungen nach Hannover bringen und auch im Ausland sammeln dürfen. Und habe hier tatsächlich schon 2010 so mehr oder weniger als erster hauptamtlicher Mitarbeiter angefangen. Ich muss mich manchmal kneifen, wenn mich jetzt so LinkedIn und andere Communities daran erinnern, dass ich jetzt schon so 15, 16 Jahre hier bin. Fühlt sich nicht so an wie im gleichen Unternehmen. Also an alle Startup- und Scale-Up-Freunde da draußen. Ich weiß, wie sich das anfühlt und hält jedes Jahr neue spannende Impulse und Herausforderungen bereit. Und das ist auch das, was es insbesondere mit der Emotionalität des Sports so besonders macht.
Du bist eingestiegen nach dem Aufstieg in die Bundesliga, oder?
Ja, 2009 war der Aufstieg in die erste Liga. Wir hatten da schon mal so ein bisschen Kontakt. Aber der tatsächliche Approach Richtung Professionalisierung ist dann eben 2010 so richtig
eingeleitet. Also 2010 eingestiegen und damals schon mit einem klaren Konzept, oder hat sich das alles so entwickelt? Beziehungsweise wie würdest du das Konzept der Recken beschreiben, also sportlich ausgerichtet?
Also Sport ist ja Kernprodukt. So. Das war tatsächlich schon länger vorher gelegt, weil man steigt nicht in die erste Liga auf und bleibt nicht in der sogenannten stärksten Liga der Welt, wenn es nicht da ein entsprechendes wettbewerbsfähiges Konzept und am Ende eine wettbewerbsfähige Mannschaft halt auch gibt. Und das ist eine harte Challenge, das sehen wir jedes Jahr aufs Neue in dieser Liga, nicht nur bei uns aus eigener Erfahrung, sondern querbeet durch die Liga. Das war sicherlich zu dem Zeitpunkt schon da. Was sehr vergleichbar ist auch zur Startup-Community ist, dass wir zu dem Zeitpunkt relativ früh dann ans Logo gegangen sind. Es war ein Büroraum, also statt einem Garagenfoto habe ich immer das Gebäude fotografiert, in dem dann das Gebäude war. Und wenn dann die Rückfrage kam, ob es das ganze Gebäude, also das ganze kleine Gebäude war, dann musste ich immer noch erläutern, nee, es war nur ein Fenster und dann auch nur die eine Hälfte dieses Raumes. Also wir haben das schon ab Startup von Anfang an, von Markenentwicklungsprozess, wie machen wir Vertriebsprozesse, entwickeln ja auch aus unserer kleineren Spielstätte, Stadion, Sporthalle, Swiss Life mit 4000 Zuschauern, haben wir uns ja sukzessive mit einer zunehmenden Anzahl hier auch in den Spielen der Multifunktionsarena in der Arena Hannover entwickelt, die 10.000 Zuschauer beim Handball in der Größenordnung fasst. Also insofern war da schon sehr, sehr viel Konzeptverfolgung dabei. Sieht vielleicht mit ein bisschen Rauszoom auch wie ein linearer Weg aus. Das kann ich sagen, ist mitnichten der Fall. Es ist sicher immer wieder ein Auf und Ab, manchmal auch ein bisschen vor, zurück. Von der Gesamtentwicklung, glaube ich, darf man schon auch hier als Handballregion Hannover ziemlich stolz sein, was hier Hannover insgesamt mit den Recken auch auf die Beine gestellt hat.
Ja, kommt ja gerade der Hallensport hat ja auch extrem dann unter Corona gelitten. Ich glaube, ich war beim letzten Heimspiel, bevor alles dicht gemacht hat, sogar hier in der Halle. Ich glaube, es war wahrscheinlich ein ausverkauftes Haus, weil es immer brechend voll und plötzlich war einen auf dem anderen Tag war nichts mehr los. Also das ist natürlich auch da die eine oder andere, nicht nur eventuell sportliche Krise, die ihr durchlitten habt, sondern einfach der wirtschaftliche Aspekt, den man ja, glaube ich, sowieso dann, wenn man nicht Fußball ist, auch als Bundesligist, als Verein für Spitzensport, ja auch mal als Herausforderung hat. Wie behalte ich Leute? Wie kommt die Kohle rein, die ja eben wahrscheinlich dann nicht über die Fernsehgelder kommt wie in anderen Sportarten oder wieder in der einen Sportart?
Ja, zumindest nicht in den prozentualen Verteilungen. Ich glaube, wir sind da auch der Bedeutung des Handballs, der hat ja auch ein ordentliches Wachstum, gerade in Deutschland auch, glaube ich. Ich spreche ja vom Jahrzehnt des Handballs jetzt hier, wegen vieler großer internationaler Turniere auf nationaler Ebene. Also Hannover ist ja auch in bisschen mehr als einem Jahr auch Ausrichtungsort der Handball-Heim-WM 2027, die im Januar in Deutschland dann stattfindet. Mit der Hauptrunde in Dänemark oder Dänemark, die skandinavische Linie, die dann hier zusammenkommen wird. Also insofern zeigt es auch schon, dass wir Hannover auch international auf die Landkarte gebracht haben. Ja, und es waren halt ganz, ganz viele Faktoren, die, glaube ich, dazu geführt haben. Also wenn ich jetzt meine eigene Geschäftsführertätigkeit angucke, da waren sicherlich neben Corona, das waren sehr, sehr schon einschneidende Erlebnisse, die auch bis heute nachwehen, deutlich nachziehen. Und wir sind nicht, wie du sagst, immer ausverkauft reingegangen, sondern das war eine Rekordsaison in der Zuschauersituation, ja, die dann abgeschnitten wurde. Und ich erinnere mich auch noch, wie dann hier die ganze Halle voll war. Und ich dachte, als dann am Montag danach oder Dienstag danach die Presse rauskam, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, was ist denn, was ist hier los, bis man das als Verarbeitungsprozess hat. Und da war tatsächlich der strategische Prozess, dass wir diese Phase überstehen wollen mit allem, was wir an Struktur und Personalkraft halt auch hatten, als Organisationsstruktur halt aufgebaut hatten, dass wir es erhalten wollten und wollten dann halt diese Skalierung weitersetzen, wenn es sich wirklich lohnt, haben wir so ein bisschen gesagt. Also wenn wir wieder das machen tun, was das machen können, was wir gerne tun, nämlich Sport vor Zuschauern, mit Zuschauern für eine gesamte Region und dann eben auch ein gesellschaftlicher Faktor sein für eine mindestens mal eine gesamte Region. Und das hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt, weil wir dann in den Nach-Corona-Jahren 22, 23, 23, 24, 24, 25, ich glaube, historisch geschafft haben, drei sehr, sehr gute sportliche Saisons hintereinander hingelegt haben mit 6, 7, 6 als Platzierung, zweimal uns jetzt für den Europapokal in der Zeit auch qualifiziert haben, auch lange dann 23, 24 dabei gewesen sind, viel strukturelle Erfahrungen gemacht haben, bis hin zur zweitmeisten Zuschauerzahl weltweit im Handball. Das bedeutet Top 6 Platz Indoor-Sportarten als TSV Hannover Burgdorf. Ja. Das muss man sich dann halt mit Marken wie die Kölner Haie, die dann dieses Ranking halt anführen und jahrzehntelang Vorsprung zum Beispiel auch in der Marktbearbeitung von uns haben, erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist jetzt dann manchmal herausfordernd, das gehört manchmal dazu, auch wenn wir uns das sicherlich anders vorgestellt hätten und gerne auch so weitergefahren hätten. Und ja, wir nehmen dafür jetzt wieder Anlauf.
Ja. Wie schafft man es denn, diesen Erfolg aufrechtzuerhalten mit einem, wenn wir so ein bisschen gucken, Vergleich in der Handball-Bundesliga, was die Budgets angeht? Das geht ja immer dann, gerade im Sport natürlich, Budgets, wie viel Kohle habe ich, um meine Mannschaft zu bezahlen, welche Spieler hole ich, welche halte ich? Ihr seid im finanziellen Mittelfeld, denke ich, vom Budget und trotzdem spielt ihr im oberen Drittel ganz grob 6, 7, 6, so knapp da.
Also wenn ich jetzt heute auf die Tabelle gucke, sind wir ja im unteren Drittel unterwegs.
Ja, wir gucken ja immer am Ende des Jahres.
Sehr gut, Profi. Das haben wir auch noch im Blick, aber ich glaube, wir sind erstmal jetzt im Heute und Jetzt zu sein mit allem Respekt vor der Liga, die wir nicht jetzt erst seit dem Beginn dieser Saison, die sicherlich nicht ganz so an allen Stellen so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern das haben wir auch schon im März formuliert, als wir auf Tabellenplatz 1 punktgleich mit dem ersten waren. Also das ist jetzt kein neues Learning und das spricht ja auch zu unserer Unternehmenskultur, hast gesagt, zu den Werten. Wir wissen sehr, sehr wohl, wo wir herkommen. Wir können sehr wohl respektvoll mit unserem Markt umgehen und unseren Wettbewerbsbegleitern. Die machen auch alle einen sehr, sehr starken Job. Das zeichnet diese Liga eben aus. Das ist auch der besondere Reiz. Und für uns geht es eben darum, uns nicht nur in der Gesamtorganisation abhängig von einzelnen sportlichen Erfolgen. Sicherlich braucht man eine Baseline, aber nicht nur von einzelnen Erfolgen eben zu definieren. Also da gehört viel, viel mehr dazu, dass man so eine Halle füllt, dass man eben auch ohne deutscher Meister gewesen zu sein oder internationale Titel gewonnen zu haben, wie es jetzt Magdeburg oder Berlin zum Beispiel gemacht haben, trotzdem in einer Zuschauerrange auch diese Saison spielt, die sehr, sehr, sehr respektabel ist und auch Richtung Auslastung jenseits von 80-90% in diese Richtung halt auch momentan rausläuft. Und da ist diese Kernkultur, dieses Verständnis, dass wir eben viel mehr sein wollen als nur 60 Minuten Handball und wirklich einen Impact für unsere Heimatregion, für unsere Fans, für unsere Partner und Sponsoren zu erzielen, also echte Mehrwerte auch zu bedeuten, da die Leitlinie.
Wie macht ihr das? Hast du ist das dann viel Gefühl auch? Also du wirst ja ein sehr gutes Gespür für haben, triffst sehr gute Entscheidungen in die Richtung. Oder gibt es dann auch dafür ein klares Konzept? Also wie wollen wir sein? Wie soll die Außenwahrnehmung, die wirkliche Außenwahrnehmung der Recken sein, wenn jemand hier auch in die Halle kommt, wenn ihr mit den Sponsoren und Partnern sprecht, wenn ihr auch euch mit potenziellen Neuverpflichtungen unterhaltet? Was wollt ihr vermitteln?
Jetzt muss man es vielleicht, damit man es nachvollziehen kann, vielleicht mal so eine Grundidee unserer Werte halt anfangen nehmen. Und dann haben wir uns natürlich angeguckt, wofür steht der Handball? Offenes Visier, ehrlicher Sport, kampfbetonter Sport, dynamisch, auch modern, so mit einer gewissen traditionellen Wertensituation. Also da wollen wir relativ viel so ein ausgleichendes Element aus unterschiedlichen Wertegruppierungen eigentlich sein. Und wenn man das überschreibt, dann soll es sein, persönliche Nähe und immer natürlich auch mit der Zeit auf der Höhe der Zeit sein. Und das merkt man, glaube ich, weil wir haben, wenn sich eins durchzieht, seit 2010, was ich hier erlebt habe, bis heute, dann haben wir immer mal wieder von Leuten, die kommen oder das gleiche Feedback, die zwei, drei Situationen, die denken, oh, hätte ich gar nicht so erwartet, weil sie halt wenig so diese klare Erwartungssituation hatten und sind dann irgendwie durch verschiedenste Sachen positiv überrascht, durch die Größe der Arena inzwischen, durch den Zuspruch, durch die Schnelligkeit, durch die Leute, die da sind, durch die Nahbarkeit mit den Spielern, wenn die nach dem Spiel eben total anfassbar zu Autogrammen aus der Kabine wieder rauskommen, egal ob sie gewonnen oder verloren haben und dann auch geduldig fast jeden Autogrammwunsch erfüllen. Und dann kommt eben persönliche Nähe raus. Und das leben wir auch für unsere Partner und Sponsoren, auf Augenhöhe zu sprechen, egal ob der Konzernvorstand dabei ist oder eben ob die Praktikantin ist, die beim Fotoshooting von einem Partner mit dabei ist. Und das Gleiche gilt auch für unsere Fans. Eine ganz enge Bindung zum Stammpublikum zu haben mit unseren Dauerkarteninhabern. Wir haben ein totales Erlebnispublikum von Einlaufkindern, Spalierteam, Einlagespielen oder ähnlichem hier vor unserem Spieltag, sodass es eben um mehr geht als eben nur, wie ich vorhin schon sagte, diese 60 Minuten Handball und am Ende, ob es ein Tor mehr oder weniger geworden ist. Und das zieht sich durch und das steckt an und das fasziniert mich eigentlich auch bis heute, weil das fühlt man, wie du es gesagt hast, ist Gefühl. Natürlich ist das strategisches Kalkül, dass wir Produkte bauen im Ticketing, Produkte bauen im Sponsoring, Vertriebsstrategien fahren, Marketingstrategien fahren, das auflegen. Aber am Ende ist es dann das Gefühl, was erlebbar sein soll und das sagen wir den Partnern auch heute und davon sind die, von der Resonanz hat sich bisher zumindest bewahrheitet, auch immer noch eingefangen häufig, wenn sie hier dann da sind.
Kann ich auch nur bestätigen als Fan oder wir waren auch eine Zeit lang mit Sponsor oder im Partnerteam, was jetzt als, wir sind nicht raus, weil es nicht uns irgendwas dagegen gesprochen hat, sondern weil einfach die Entfernung, ich komme aus Hamburg nach Hannover, Familie, die Spiele besuchen und sich so einzubringen, wie man es möchte, tatsächlich zeitlich dann so ein bisschen dagegen gesprochen hat. Aber wenn ich als Fan noch da bin, also das genau, das spürt man, egal von welcher Richtung man kommt, egal mit wem man im Verein spricht, wen man trifft, immer sehr offen, sehr nahbar und das macht es tatsächlich genau erlebbar, wie du es beschrieben hast. Es macht immer richtig Bock, hierher zu kommen. Habe mich auch total gefreut, dass du dir die Zeit deswegen für uns nimmst, weil ich wusste, das wird ein Gespräch auf Augenhöhe, was man vielleicht sonst im Spitzensport in anderen Bereichen, in anderen Vereinen so nicht hat. Ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied, weil viele werden ja schon fußballaffin sein. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Diese Nähe, da hat man das ist, glaube ich, auch für Unternehmen, die sich bei euch beteiligen, ganz anderes Niveau hat als eine.
Es ist auch eine Kunst. Also vielleicht muss ich mal sagen, wir haben jetzt ja keinen Heiligenschein oder so. Also wir sind jetzt auch keine Superhelden mit totalen Superkräften und ähnliches, sondern das ist halt anstrengend, das ist die Kraft der Gemeinschaft. Und das ist bisher gut gelungen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das hier multiplizieren, sondern sind auch die Fans, die nach Hause gehen, die angesteckt sind, die ich im Zweifel gar nicht persönlich kenne an jedem Ort, auch wenn man natürlich wiederkehrende Gesichter hat auf der Wegstrecke. Und das hat auch manchmal auch Grenzen. Wenn ich jetzt Wachstum angucke, haben wir letztes Jahr tatsächlich Feedback von unseren Spielern auch gekriegt, sagen, Eike, ich verstehe die Nähe und ich habe auch grundsätzlich kein Problem, aber ich wurde jetzt zweimal ungefragt geküsst, also sagt mir ein Spieler, ich sage jetzt nicht wer. Es wäre jetzt dann irgendwie auch gut, wenn wir vielleicht so ein bisschen Tensor oder das ein bisschen regulieren könnten. Und dann war auch der Vortrag so mit der aller Reflektiertheit und dann ist doch auch klar, ich mache es jetzt ein bisschen an einem einfachen Beispiel greifbar, ist doch auch klar, dass wir dann so einer Größenordnung, wenn man hier 9200 Zuschauer im Schnitt hat, dann auch ein bisschen dem Wachstum halt auch Rechnung tragen muss. Und das ist tatsächlich dann noch etwas, wie schafft man das, ohne die persönliche Nähe zu verlieren? Und da haben wir ehrlicherweise, ich mache mal ein einfaches Beispiel, Swiss Life Hall, 4000 Zuschauer. Wir wechseln auch schon vor einigen Jahren in die Arena mit 10.000. Ist doch klar, dass das eine andere Atmosphäre hat. Und wie kann man dann den Wert persönliche Nähe in eine größere Arena haben, transportieren? Und dass der Schnitt von damals schon mit ein paar Spielen in der Arena über 4.000, bei 5.000 waren, dass der sich mal ebenso verdoppelt, nur weil wir die Spielstätte gewechselt haben, war ja auch ein utopischer Glaube. Das heißt, es brauchte ja dann andere Erlebnisse, andere Bezüge, andere Ansprachen, um tatsächlich auch dieses Gefühl in so eine große Arena zu transportieren. Und da könnte ich jetzt alleine eine Stunde drüber sprechen, was wir da gemacht haben. Wie gesagt, das war ein Jahr tatsächlich sehr, sehr intensive B2C-Vermarktungskonzeption, um das halt auch hinzukriegen. Und ein Stichwort ist eben, dass wir da 14 Erlebnisangebote geschaffen haben. Und wenn ich hier reingehe vor Spielen, auch diese Saison, und wir haben so ein Einlagespiel und da spielen halt 4 Kids-Mannschaften und machen im Bundesliga-Setup so eine Art, also vor dem eigentlichen Bundesligaspiel, kleines Turnier und spielen. Und dann kommen Kinder, Eltern auf mich zu, nur weil ich einmal da durchgehe und noch einen Blick erhaschen will, die Atmosphäre selber aufsaugen will, sagen, ey, wie geil ist das bitte hier? Das ist so super tolle Atmosphäre, danke, dass ihr es öffnet. Dann denke ich immer, ja, es ist super, dass wir sowas transportieren können und gleichzeitig sind das aber auch 250, 300 Gäste mehr an einem Tag, die dann eben auch dazu beitragen, dass wir so eine Resonanz mit der Zuschauerzahl erreichen. Und da sieht man eben, wenn man die Interessen übereinander legt, persönlich greifbar bleibt und ganz viel Empathie hat auch für die Zielgruppen. Egal, ob es der Partner und Sponsor ist, der da gegenüber sitzt, oder aber vielleicht auch der ehrenamtliche Trainer in dem Verein oder der ehrenamtliche Vorsitzende, der für uns fürs Ticketing vielleicht dann eine relevante Zielgruppe ist. Immer diesen Bridge oder diese Brücke zu bauen zwischen, was ist unser Interesse, warum sprechen wir die, warum sind die für uns interessant, und zum anderen aber auch zu gucken, welche Needs haben die und wie können wir mit unseren Möglichkeiten auf der Plattform helfen. Und das ist eigentlich der große Antrieb, was es spannend ist, weil dann hat man echte Partnerschaften und Kooperationen und das ist vielleicht so diese Zauberformel, die Interessen übereinander zu legen, warum das hier passt, weil das gilt auch für den Sport. Die Spieler kommen jetzt sicherlich nicht zu uns, weil wir an jeder Stelle das größte Gehalt zahlen. So. Also es ist total das gute Recht, wenn ich eine limitierte Karriere habe, auf dem Niveau, auf dem wir inzwischen auch dann unterwegs sind und spielen, dass sie auch natürlich den Marktwert auch ausloten wollen und abgebildet haben wollen und ihre Leistung gerecht entsprechend dann eine Lohnung haben wollen. Das ist total gerecht und legitim von der Überlegung. Auf der anderen Seite stehen halt unsere Möglichkeiten. Und es gibt durchaus auch mehrere Spieler, die sich tatsächlich für uns entscheiden, weil sie sagen, hier passt einfach die Rolle. Ich habe ja auch ein gutes Gefühl, weil ich ins Team passe, weil die Ausrichtung passt. Und das sind dann eigentlich diese Punkte, Interessen übereinander zu gehen und auszugleichen. Und das ist nie nur ein Faktor und schon gar nicht Geld.
Also habt ihr natürlich klaren Blick dann auf eure, ich sag mal, auf eure Kunden, also Sponsoren oder im B2C, also die zahlenden Besucher in der Halle. Und dann ist natürlich der wichtige Faktor, du hast gerade gesagt, sind ja am Ende eure Mitarbeitenden, also die Spieler, wenn man es mal so vergleicht, in die klassische Wirtschaft überträgt, eben die, klar, ihren Marktwert ausloten. Und ich glaube, jeder, der irgendwo angestellt ist, hat das mal gemacht, auch geguckt, so rechts und links und gibt's nicht vielleicht das was. Und dann hält einen ja meistens auch diese soften Dinge, die gar nicht, die nicht finanziellen Werte halten einen ja in einem Unternehmen. Und du hast es ja angesprochen, dass das natürlich für euch total wichtig ist und, glaube ich, auch ein großer Teil des Erfolges ausmachen, wie du sagst, wenn, dass die Spieler auch bei euch bleiben. Und darüber hinaus habt ihr ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Jugendarbeit. Also ihr setzt ja auch dann sehr früh an, Talent zu scouten oder aus dem eigenen Nachwuchs hochzuziehen und denen die Chance zu geben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man es jetzt überträgt in die Wirtschaft. So Thema, ich nenne es mal jetzt über Thema Ausbildung, dass da einfach was passiert. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen berichten und zwei, drei Erfolgsstories dazu gibt es, glaube ich, die du auch in petto hast.
Ja, also vielleicht einmal auch zur Strategie. Es ist ja utopisch, dass wir jetzt auf einmal 16 Spieler davon im Kader haben, 16 Weltstars. Wir haben jetzt auch ein paar, wo ich sagen würde, dass die vielleicht auch ab und zu zumindest zeitweise schon mal so einen Status erreicht haben. Aber sehr utopisch, dass man sagt, ich kaufe jetzt einfach per se mal, weil ich jetzt da bin oder schon zwei Jahre in der Liga spiele, 16 Weltstars zusammen. Das heißt, man muss ja schon gucken, wie kann ich denn diese sukzessive Step-by-Step eben auch meine Qualität dann dauerhaft auch erhöhen. So. Und das ist der eine Blickwinkel. Da muss man halt auch gucken, was passt zusammen als funktionierende Einheit. Da geht es nämlich nicht um einzelne Spieler, sondern um funktionierende Einheiten. Und zum anderen auch, was ist denn der gesellschaftliche Auftrag? Und der ist größer als der kurzfristige sportliche Erfolg in meiner Wahrnehmung. Man braucht natürlich einen gewissen sportlichen Erfolg und ohne Qualität und ohne Talent kommt auch ein Nachwuchsspieler von uns einfach nicht in die Bundesliga und den nötigen Biss und alles, was da so zugehört. Das ist ja völlig klar. Aber das einzubauen und diese Lust auf die Leistung zu schüren, dass das geht und dann auch an die Menschen zu glauben, die sich dann vielleicht auch selbst einmal in ihrer eigenen Entwicklung überholen, als man vielleicht mit 16, 17 auch gedacht hätte. Das ist ja eine total schöne Geschichte, die nicht nur für uns gilt, sondern auch für die ganz, ganz vielen. Wir haben über 100 Partnervereine, mit denen wir kooperieren. Nicht alle nur Handball, der Großteil natürlich, aber nicht alle nur Handball. Und da wollen wir diesen Geist eben auch weiter transportieren, weil es geht eben um die Werte des Sports eben auch in unsere Gesellschaft zu tragen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo diese integrativen Werte, die Lust auf Leistung und dass es sich auch vielleicht lohnt, in der Gemeinschaft zu engagieren, vielleicht auch mal zurückzustecken, Interessensausgleich fahren zu können zwischen den ganz verschiedenen Charakteren und Blickwinkeln, dass da ganz, ganz viele Werte drin sind, warum sich Nachwuchsarbeit per se lohnt. So, das muss man vielleicht einmal ein bisschen vorausschicken. Und zum anderen macht es natürlich Spaß, weil es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man den Jungen hier vom eigenen Stall diese Cinderella-Story und der wird dann Nationalspieler und holt Olympia Silber und also Justus Fischer ist jetzt zum Beispiel die jüngste Geschichte, die wir da haben oder auch Daniel Weber, der es diese Saison danach geschafft hat, in den Kader gerutscht hat. Die haben zusammen gespielt, wie wenn man Justus und Daniel dann auch erlebt hat in der Vorbereitung, als er dann seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, da ist also Justus hier mitgekommen. Hier am Tisch saßen die beiden und Justus ist zur Unterschrift mitgekommen. Ah. Was sind das für Geschichten hinter den Kulissen? Da geht auch einem das Herz auf, deswegen macht man es so, um dann die Kombination zu kriegen. Und diese lokale Identifikation, wir können das hier schaffen, wir können Leistung entwickeln, egal wo du herkommst, als kraftvolle Botschaft. Und zum anderen das zu paaren, dass wir auch attraktiv sind für internationale Stars, die wir haben. So, da kannst du jetzt verschiedene Namen nennen, ich möchte jetzt da keinem auf die Füße treten oder einen besonders rausreißen. Ja. Das ist dann, liegt dann im Herzen und der Leidenschaft unserer Fans, die da ein paar Namen nennen, aber gibt es ja ein paar. Also ich traue mich mal Morten Olsen zum Beispiel, der um uns eine Reckenlegende ist, der dann vielleicht so ein bisschen unter einem Radar sich hier lange wohlgefühlt hat, dann eine unglaubliche Saison vor Corona gespielt hat und einer der erfolgreichsten Spieler mit Dänemark und war, die es überhaupt gibt, so im Welthandball, das muss man auch erstmal auf dem Niveau schaffen, dass die dann auch da sind und neue Färbung hier reinbringen. Und diese Kombination ist doch super in einer globalisierten Welt, die sich total auf regionale Identifikation besinnt. Und da wollen wir eben unseren Beitrag leisten und das auch aus strategischem Kalkül.
Ja, ich glaube, das zeigt ja auch die Entwicklung, dass es ein sehr, sehr kontinuierlicher Weg ist, den ihr geht und der auch dann den Erfolg hat. Du hattest vorher im Vorgespräch ganz kurz geschnackt, auch dass die Platzierung, die du angesprochen hast, dieses 6-7-6, diese 3 Jahre super erfolgreich, das natürlich auch mit dem Erfolg dann wieder auch ein neuer Druck kommt. Hält man den Erfolg? Geht man alles, um noch mehr Erfolg zu haben? Oder sagt man jetzt erstmal, okay, wir gucken jetzt erstmal, dass wir dieses Niveau, was wir haben, halten und dass wir uns nicht übernehmen? Das ist natürlich dann immer das, also auch so, dann immer so ein bisschen in die Wirtschaft, an die Startups erfolgreich, schön und gut, aber ne, dass man die Basis nicht verliert und über ein Ziel hinausschießt.
Ja, ist ja ganz spannend. Das kann man ja entweder übertragen am Ende, wie viel bin ich investitionsbereit in gewissen Geschichten. Also wenn ich das mal im Sportjargon sage, da muss man die Welle reiten, den Flow mitnehmen, ist ja dann so, solange es irgendwie geht und die nach hinten verlängern. Und das ist doch klar, dass wir das machen. Und wenn man dann selber nicht dran glaubt, dass man das nochmal ein viertes Jahr schaffen kann, jetzt in unserem Beispiel. Und das haben unsere Jungs auch formuliert und das, den Mut muss man auch mal sagen. Und na klar wollen wir besser sein als das Jahr zuvor. Das muss doch erstmal ein Grundanspruch, insbesondere eines Leistungssportlers sein. Und das gleichzeitig zu formulieren, aber auch den Blick für den Realismus, die Marktmöglichkeiten und Ähnlichem zu behalten und dann eben nicht zusammenzubrechen, wenn es mal nicht so läuft. Das ist ja genau diese Kunst, weil der, und das ist hier, höher man fliegt, wird dieser Spagat breiter in so einer dichten Wettbewerbssituation, wie die stärkste Liga der Welt im Handball das eben hier in Deutschland ist. Und das ist genau die Kunst, weil wenn man in einem engen Korridor immer unterwegs ist, dann hat man weniger Ausbrüche. Es wird aber auch weniger spannend über die Jahre für Leute, die eher Entwickler sind, so wie ich zum Beispiel. Ja. Deswegen muss man leider dann auch mal die Situation in die andere Richtung mitkaufen und da dann eben Kraft sammeln, zusammenbleiben, richtigen Schlüsse ziehen, weil meistens sind das die Phasen, wo man ja dann auch am meisten lernt. Und man ist gut sicherlich beraten, dann in den Hochphasen jetzt auch nicht zu arrogant oder zu übermütig zu werden, sei es am Ende noch bei finanziellen Investitionen, aber auch nicht in der Handhabe, sondern zu wissen, wo man hergekommen ist und wo die eigenen Kulturwerte sind, wenn ich da jetzt die Brücke spannen darf zu deiner Eingangsfrage.
Darfst du sehr gerne, danke dir. Und wenn wir dann, also gerade jetzt in einer aktuell sportlichen Situation, die ihr euch sicherlich anders vorgestellt habt aktuell, habt ihr ja nun mit eurer, wie wichtig sind die Führungskräfte, und dann nehmen wir mal eure Hauptführungskraft auf dem Parkett, Christian Prokop als Trainer. Ihr Trainerwechsel, glaube ich, wenn nicht aus eigenen Wünschen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da viel passiert ist. Ihr haltet sehr lange und sehr kontinuierlich an euren Hauptübungsleitern fest, wie man so schön sagt. Seid ihr einfach überzeugt von dem Konzept und geht das dann gemeinsam durch? Wie wichtig ist auch dieses Vertrauen dahin? Oder zuckt man doch ab und zu mal?
Also das hier in dieser Situation und also jeder in seiner Rolle und insbesondere die Führungskräfte und insbesondere natürlich auch Christian jetzt als Cheftrainer sich und die Maßnahmen insgesamt hinterfragen. Also da, nämlich Sören Christoffersen als sportlichen Leiter und mich an erste Front rein. Und wir denken das ja auch vor, was ist denn wenn in den Szenarien? Also man hat ja Szenarienentwicklung, wie der Unternehmer das auch macht. Ist doch klar, dass wir da zuerst auch bei uns gucken, wo und anfangen, dann auch die Steine umzudrehen. Wie kriegen wir denn jetzt den Turnaround und das schnellstmöglich hin? Und wo sind die Hebel, die wir erreichen können? Das liegt ja total in der Natur der Sache. Aber jetzt ein Schnellschuss, eine Kurzschlussreaktion aus Emotionen heraus zu wagen, also das ist ja in der Bandbreite der Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Und da könnte man wahrscheinlich nochmal eine Dreiviertelstunde drüber sprechen, um das zu analysieren. Also spielen verletzten Situationen rein, der eine verletzt, der andere wieder rein. Jetzt auch ein bisschen Kaderveränderungen, die eine Rolle gespielt haben. Einfach das Niveau, den Anspruch, den wir einfach entwickelt haben. Vielleicht auch ein bisschen über die Möglichkeiten zuvor gespielt haben. Jetzt spielen wir sicherlich deutlich unter den Möglichkeiten momentan in der Phase, das gehört auch zur Wahrheit, aber sich da rauszukämpfen, das sind ja ganz, ganz viele Faktoren und jetzt will ich gar nicht so sehr in die einzelne sportliche Tiefe halt reingehen, weil unsere Grundüberzeugung ist, dass mit einer Klatsch, also keine Kurzschlussreaktion zu treffen, sondern das eben mit einer klaren Ausrichtung für die Mittelfrist- und Langfristperspektive zu ziehen.
Ja. Ich wollte auch eigentlich tatsächlich so ein bisschen den Bogen und darüber hinaus an dieses langfristige Konzept, wo du sagst, dann nimmt man halt auch mal einen Dip mit, das ist halt so, aber ihr glaubt an euer Konzept, ihr zieht das durch. Und ich glaube, das ist ja auch für Unternehmen wichtig, dass wenn man sein Team auch gefunden hat, auch das Team drumherum, nicht nur das Team auf dem Parkett, mit dem man dieses Konzept halt nach vorne bringt, dass man dann auch durch eine schwierige Zeit, wie auch immer, die passiert ist, externe Faktoren oder was auch immer, da muss man halt mal durch, ne? Und das stärkt, glaube ich, es stärkt ja auch dann die Organisation, wenn man diesen Schritt dann macht und sich da rauskämpft und wieder zurück vollends auf dem Weg des Erfolgs ist.
Es erweitert das, also wenn man das schafft, also wir sind natürlich jetzt gefordert, Maßnahmen zu entwickeln und das sind dann im Regelfall auch andere Maßnahmen. Man kann natürlich auf einen größeren Erfahrungsschatz jetzt auch zurückgreifen. Also wir haben jetzt nicht das erste Mal, dass wir so eine Situation haben. Also wenn ich jetzt ich fühle mich ganz stark auch an die Saison 18-19 erinnert. Also haben wir es eh nicht gehabt. Qualifizieren uns für den Europapokal, spielen dann so dicht, müssen uns drauf gewöhnen. Und dann haben wir auch eine sehr schwierige Saison in der Bundesliga gehabt und haben gute Ergebnisse im Europapokal gehabt. Also dann hat man natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz jetzt mit der Zeit auch schon aufgebaut, um auch Maßnahmen in dieser Situation adäquat zu entwickeln. Aber die Situation von gestern, vorgestern oder vorvorgestern heißt ja auch nichts für heute, morgen und übermorgen. Das heißt, wir sind jetzt gefordert, auch da für die Situation jetzt entsprechende Maßnahmen halt auch zu entwickeln. Und im Regelfall sind das dann auch in Nuancen oder auch radikal andere, die erweitern unseren Erfahrungsschatz für die Zukunft. Und darüber dann zu wachsen, ist das Ziel.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal so ein bisschen den Blick in die Zukunft gehen, also mal so eine schöne Frage, wo siehst du den Verein in 10 Jahren?
Fragt er mich heute.
Ja, natürlich, positiv.
Wo wir heute mal in das aktuelle Momentum zurückkommen und erstmal die Langfristperspektive ein bisschen ausgeklammert haben, nachdem wir da relativ viele Hürden in der Langfristperspektive gerissen haben und neue Benchmarks für uns gesetzt haben. Ja, also wir wollen den Weg natürlich jetzt erstmal auf dem Level erstmal bestätigen und die neue Baseline haben. Wenn man jetzt dann relativ steil in verschiedenen KPIs, jetzt nicht nur im Sport, auch nach oben gerissen hat, haben wir eine Vision und müssen uns natürlich auch, ich meine, deswegen spielt jede Mannschaft in der Bundesliga. Wir wollen auch mal gucken, was braucht es denn für den nächsten Step, ist doch klar. Wir verlieren aber auch nicht den Realismusblick. Mhm. So, das ist, jetzt geht es erstmal darum, das Niveau, was wir haben, zu bestätigen, wiederzufinden, eine Baseline zu nehmen und neuen Anlauf zu nehmen für dann neue Zielformulierung. Also da sind wir jetzt, glaube ich, gut beraten, jetzt erstmal im aktuellen Momentum zu bleiben und nicht irgendwie Fantastereien für 2050 zu entwickeln.
Dann gucken wir uns nochmal weil das finde ich immer total spannend, den Blick auf den Gesamtsport Handball. Du hast gesagt, Jahrzehnt des Handballs. Meinst du, dass der Wachstum im Handball wird weitergehen? Also jetzt, ich finde für euch in der, ihr jetzt Region Hannover als Hallensportart, man hat natürlich noch die Hannover Indians im Eishockey, die, da sind noch Hannover Scorpions in der Wedemark, aber die ja nicht in der ersten Liga spielen. Basketball ist, glaube ich, auch kein Zweitliga maximal unterwegs. Ihr habt natürlich auch ein sehr gutes Feld. Euch greift keiner was ab. Und meinst du, deutschlandweit aber im Handball, dass der Handball weiter wächst? Jetzt eigene nochmal Heim-WM, nochmal so richtig, wird nochmal gepusht?
Also wenn wir sehen, was 2007 die Heim-WM gebracht hat, ich glaube, das erinnern noch relativ viele Handballaffine oder vielleicht auch nicht so Handballaffine. Wenn wir uns dann 2016 erinnern, übrigens mit zwei Recken, die dann die Goldmedaille geholt haben, als relativ junges Jan-Gan-Team, Kai Häfner damals und Erik Schmidt hier in unseren eigenen Reihen, Wenn wir jetzt auch an die Heim-EM 2024, die alle Zuschauer- und TV-Zuspruchzahlen-Rekorde, die es international bisher gab, geknackt haben, dann dürfen wir, glaube ich, auch mit allem Selbstbewusstsein auf 2027 als Handballsportart gucken, weil da haben wir schon gezeigt, dass wir durchaus auch den ordentlichen Platz hinter dem Fußball, glaube ich, auch dann beanspruchen können, je nachdem, wie man drauf guckt, ohne jetzt den Kollegen vom Eishockey, der Basketball, da irgendwie was wegnehmen zu wollen, weil das wollte ich auch noch sagen, ob wir jetzt hier immer freies Feld haben oder nicht. Ich will mich ja nicht abhängig machen vom Wettbewerb. Weder regional, noch national, noch international, sondern ich will ja mit unserem Produkt in den Marktmöglichkeiten, die wir haben, halt überzeugen. Und das ist ja eigentlich unser Angang. Und wenn ich nicht an weitere Entwicklungsmöglichkeiten glauben würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht 17, 16 Jahre in dem... Nee, es ist nicht das gleiche Unternehmen. Hat sich schon verändert, aber so in der gleichen Firma, so kann man es, glaube ich, formulieren, dann dabei sein. Und das glaube ich auch für die Zukunft und das macht ja auch Spaß. Also deswegen habe ich sicherlich noch den ein oder anderen Knoten im Taschentuch oder vielleicht auch schon konkret auf dem Tisch, wie wir das dann hier auch für die Zukunft noch ordentlich weiterentwickeln können.
Ja, ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort mit dem Blick auf die Zeit. Lieber, vielen lieben Dank für die Einblicke, für deine Ausblicke auch. Mit Handbremse würde ich sagen. Aber nein, wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht sprechen wir uns dann ja einfach in spätestens ein paar Jahren nochmal und gucken dann, wie der Widerstand ist und dann hören wir vorher nochmal rein und gucken, was tatsächlich passiert ist.
Ich freue mich drauf und vor allen Dingen auf den ein oder anderen neugierigen Zuhörer da draußen. Wir haben auch ein eigenes Data-Programm an euch. Meldet euch gerne bei uns, wenn das hier eine interessante Plattform für euch sein kann oder ihr einfach emotional neugierig geworden seid, wie sich das hier anfühlt. Lorenz leitet es gerne weiter und dann hat er auch mal eine Gelegenheit, aus Hamburg wieder zum Spiel nach Hannover zu kommen.
Sehr gerne. Dann sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank.